IP-Frequenz, Österreichisches Patentamt. Ihr Podcast rund um das Thema IP, Intellectual Property, geistiges Eigentum. Mit Julia Zach. Dieser Podcast wurde produziert von Raffaela Tiefenbacher, James Morina und Julia Zach, finanziert vom Österreichischen Patentamt. Hallo und herzlich willkommen bei der IP-Frequenz. Hier dreht sich alles um geistiges Eigentum und Innovation. Als zentrale Anlaufstelle für Erfinder, Unternehmerinnen und kreative Köpfe begleiten wir Sie auf dem Weg zum Schutz Ihrer Ideen. In jeder Folge nehmen wir Sie mit in die faszinierende Welt des Intellectual Property, IP. Unsere Experten und Gäste teilen ihr Wissen, ihre Erfahrungen und geben wertvolle Tipps, damit Sie Ihr Unternehmen, Ihr Startup oder Ihre nächste große Idee bestmöglich absichern und weiterentwickeln können. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke, praxisnahe Ratschläge und exklusive Informationen zu unseren Services. Sie haben Fragen oder möchten ein Thema vorschlagen? Schreiben Sie uns einfach unter podcast@patentamt.at. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und natürlich ganz besonders, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. In der heutigen Folge geht es um Orthesen. Das sind medizinische Schienen, die Gelenke stabilisieren und Bewegungen unterstützen. Sie helfen Menschen mit Einschränkungen des Bewegungsapparats, sicherer zu stehen und sich besser bewegen zu können. Doch individuelle Orthesen sind oft teuer und aufwendig herzustellen. Außerdem gibt es immer weniger Fachkräfte in der Orthopädietechnik. Was, wenn moderne Technologie den Prozess revolutionieren könnte? Genau darum geht's heute. Unser heutiger Gast hat eine bahnbrechende Erfindung gemacht, die den Markt für Orthesen neu gestalten könnte. Vom Grundberuf her ist er eigentlich Architekt und Designer. Er ist CEO und Co-Founder des Medizintechnikunternehmens TurnMotion, das diese neuen Orthesen herstellt. Er hat mit seinem Unternehmen jede Menge Investmentpreise und Förderungen abgeräumt. Von seinem Weg zur Erfindung, zum Patent und zur Gründung des eigenen Unternehmens wird er uns heute erzählen. Herzlich willkommen hier im Patentamt, Georg Popp. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Herr Popp, Sie haben eine neue Erfindung gemacht, eine patentierte Erfindung. Und zwar geht es da darum, wie man bessere Orthesen besser herstellt. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Wege, wie man zu einer Erfindung kommen kann. Das kann zum Beispiel durch eine Zufallsentdeckung sein oder wie bei Ihnen. Man ist mit einem konkreten Problem konfrontiert und sucht dafür eine konkrete Lösung. Wie ist denn das bei Ihnen gelaufen?
Ja, also zunächst einmal danke für die Einladung zum Podcast und danke für die tolle Intro. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ich glaube, der Weg zu dieser Erfindung war zweigleisig. Einerseits natürlich meine persönliche Erfahrung über 30 Jahre als Betroffener und andererseits aber auch nicht nur meine Tätigkeit als Designer und Architekt, aber vielmehr mein Werdegang als solcher und vor allem in der Forschung habe ich sehr viel mit adaptiven Konstruktionsalgorithmen und Machine Learning gearbeitet. Das kann man sich so vorstellen, man hat Eingangsdaten, wie zum Beispiel, also in der Architektur hat man Bauplatz oder irgendwelche Anforderungen an die Statik. Man kann dann ein Algorithmus oder ein Modell aufsetzen, das diese Rahmenbedingungen aufgreift und eine optimierte Struktur oder ein optimiertes Gebäude oder eine optimierte Form automatisch erstellt. Vielleicht vorab noch ganz kurz zu meiner persönlichen Story. Ich bin ja mit einem Jahr an Polio erkrankt. Das heißt, Poliovirus greift das Rückenmark an und hat zu einer Lähmung von meinem linken Bein und meinem rechten Fuß geführt. Damals hat man mir eigentlich immer erzählt, okay, ich werde einfach für immer im Rollstuhl sein und man kann eh nichts machen. Ich habe das nicht begriffen. Also wirklich von einem Tag auf den anderen konnte ich nicht mehr gehen und dann sagen die auf einmal, ich musste jetzt immer mit diesem Rollstuhl herumfahren. Ich habe das einfach komplett ausgeblendet und im Endeffekt bin ich in dem Markt oder mache das ganze Orthesen-Thema schon seit 30 Jahren mit, weil meine Eltern haben da natürlich ganz Österreich und Deutschland nach Experten gesucht. Und ich muss sagen, damals die Landschaft in der Orthopädietechnik war ganz eine andere. Also da hat es nur ganz rudimentäre Mittel gegeben, auch in der Kinderorthopädie. Es hat fast niemanden gegeben, der da wirklich, sage ich mal, Orthesen oder Medizinprodukte herstellt, die zielführend sind.
Wir hatten damals eine Orthese ausgeschaut.
Ich habe jetzt leider kein Foto mit. dass ich Ihnen das zeigen kann. Es gibt aber eins, das habe ich vor kurzem wieder ausgegraben von 1998 und das war einfach ein Ledergurt mit so Kabeln, die außen herumführen, aber eigentlich elastisch sind. Also das war eigentlich sehr traumatisierend. Also ich würde ja sagen, das ist ein Traumatisierungsgerät als eine Orthese. Mhm. Weil mit dem läuft man dann im Kindergarten herum und es hat eigentlich technisch oder orthopädietechnisch eigentlich null Wirkung gehabt. Und dann sind meine Eltern natürlich zu anderen Experten, weil das geht halt so nicht. Also damals hat sich in Österreich kaum jemanden gegeben, der sich da gut ausgekannt hat. Und da sind wir dann nach Deutschland. Da habe ich dann die ersten richtigen Orthesen bekommen, aber das war jetzt nie so wirklich, dass man das gern getragen hat. Ja. Das war einfach nur, dass man versorgt ist und dass die Fehlstellungen jetzt nicht schlimmer werden. Erst wie ich dann 15 war, glaube ich, das war das erste Mal, dass der Chefarzt mich dann gefragt hat, nicht einfach nur eine Versorgung verschrieben hat, sondern er hat mich gefragt, was will ich eigentlich? Das war das erste Mal, dass mich das jemand fragt. Dann habe ich wirklich vor Ideen gestrotzt, ja, und habe da einige Ideen eingebracht. Ich habe, glaube ich, damals gesagt, das muss natürlich so leicht wie möglich sein. Damals war dann die Carbon-Technologie ganz neu in der Branche und ich war dann auch einer der Ersten, die so eine Carbon-Orthese bekommen hat. Ich habe gesagt, sie sollen nicht zu weit raufgehen, es muss einfach schmäler werden, dass ich auch in normale Schuhe reinkomme und nicht nur in diese furchtbaren, Entschuldigung den Ausdruck, aber diese furchtbaren Orthesenschuhe, die halt kosmetisch eine Katastrophe sind, was für mich als Designer natürlich mein Herz bluten lässt. Genau, und der Arzt hat einfach gesagt, ja okay, dann machen wir das halt. Und die haben das gemacht und ich habe dann wirklich viel, viel besser gehen können damit, auch weil ich es mehr akzeptiert habe. Und das war irgendwie so der Punkt, wo ich dann angefangen habe, dass ich das Thema Orthesen so zu meinem Hobby mache. Ja. Dass ich immer wieder hinfahre, dass ich als Proband Orthesensysteme teste, teilweise Input für Entwicklungen gebe und da wirklich aktiv dran beteiligt war.
Und das war in Zusammenarbeit mit diesem Krankenhaus?
Ja, nicht nur Krankenhaus, das Ganze funktioniert so, du gehst ins Krankenhaus nur, damit du die Verordnung bekommst und dann musst du eigentlich in ein Sanitätshaus, die eine Werkstatt bzw. Orthopädietechniker dort haben und die bekommen dann wieder Orthesensysteme aus der Industrie, die die ganzen Sachen entwickeln.
Und da ging es dann das erste Mal um eine individuelle Orthese?
Nein, um individuelle Orthesen ging es eigentlich immer. Und das ist eigentlich das Um und Auf in der Orthetik, dass das wirklich ordentlich angepasst ist. Also man kann dann viel höheren Wirkungsgrad erreichen von so einem Orthesensystem, wenn es angepasst ist. Das ist natürlich auch deutlich komfortabler zu tragen und auch biomechanisch besser unterstützend. Die einzige Sache ist halt die, dass das immer noch wahnsinnig aufwendig per Hand gemacht wird und das fast keiner mehr machen kann. Das heißt, der Fachkräftemangel in der Orthopädietechnik ist enorm. Das heißt, es wird in der Zukunft immer weniger geben, die das noch machen. Und wenn es welche gibt, dann haben die natürlich nicht die Erfahrung, die man da mitbringen muss, weil es eben so ein wahnsinnig komplexer Aufwand ist. Bei Orthesen noch mehr als wie bei Prothesen, weil da ganz viele Sachen zusammenhängen, verschiedene Indikationen und natürlich halt die Form, die noch da ist, aber immer anders ist. Und bei mir war es dann so, dass ich dann immer noch, obwohl ich schon in Wien studiert habe, immer noch nach Deutschland fahren musste. Und natürlich sind die Orthesen auch wahnsinnig verschleißanfällig. Da kommen mehrere Tonnen Gewicht. Also da wirken wahnsinnig enorme Kräfte, die das Ganze sehr schnell verschleißen lassen. Und wenn man dann für jede Korrektur, für jede Anpassung so weit fahren muss, dann macht man das irgendwann nicht mehr mit oder es geht sich nicht mehr aus. Ja. Dann ist die Orthese nicht nur das Hobby, sondern es nimmt dein ganzes Leben ein. Das war dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das gibt es nicht, dass das immer noch nach, keine Ahnung, 25 Jahren noch immer so hergestellt wird und so ein wahnsinniger Aufwand ist und ich da meine ganze Freizeit da sozusagen aufopfern muss. Warum mache ich jetzt dieses Thema mit meinem Know-how, mit diesem Machine Learning und diesen Konstruktionsalgorithmen, warum mache ich das jetzt nicht zu meinem Beruf? Entwickle was eben diese Probleme löst, dem Fachkräftemangel entgegenwirkt und die Patienten besser und schneller versorgt.
In unserer Vorbereitung haben Sie angedeutet, dass Sie einiges aus dem Architekturstudium heute noch nutzen. Können Sie uns kurz erklären, inwiefern sich das auf Ihre aktuelle Arbeit auswirkt?
Vielleicht erkläre ich das Ganze am Beispiel, wie ich zu meinem Co-Founder gekommen bin. Weil der macht eben was Ähnliches, nur noch einmal auf einem höheren Level und mehr Machine Learning fokussiert. Und es geht darum, dass der Anpassungsprozess jetzt funktioniert ja so: Man geht mit der Verordnung zum Orthopädietechniker und der vermisst einen dann, der ermittelt den Muskelstatus, macht teilweise auch der Orthopäde und dann wird ein Gipsmodell erzeugt. Das Gipsmodell wird ausgegossen, beschliffen, Fehlstellungen werden dann beim Gipsen korrigiert. Man macht mittlerweile auch 3D-Scans natürlich und diese Form wird dann positiv Form erzeugt, also entweder ausgegossen, beschliffen oder als Fräsmodell erzeugt. Da werden dann die Fasermatten gelegt, das Ganze wird gegossen, es dauert mehrere Wochen. Es ist wirklich ein wahnsinnig kostenintensiver und aufwendiger Prozess. Und während diesem Prozess können ganz viele Fehler auftreten, weil man ja eigentlich vom Geschick von nur einer einzigen Person, die hoffentlich an dem Tag eine gute Tagesverfassung hat, abhängig ist. Das heißt, wenn der in einer schlechten Verfassung ist oder irgendeine Fehlmessung macht, dann muss man oft einfach dann mit diesem Fehler einfach dann umgehen, weil man bekommt ja nicht alle paar Monate eine neue Orthese von der Kasse bezahlt. Natürlich, wenn ein Fehler ist, muss man halt die ganze Orthese nochmal machen, aber das zahlt sich halt für viele Orthopädietechniker dann finanziell gar nicht mehr aus. Jetzt in Bezug zu den Konstruktionsalgorithmen, wir möchten diesen ganzen Prozess automatisieren. Das heißt, im Endeffekt geht es nicht darum, dass man nur für jeden Patienten dann entweder manuell oder am Computer da was hinmodelliert, wo man dann aus Erfahrung schaut, dass es passt oder hofft, dass es passt, sogar in manchen Fällen, sondern es geht darum, dass man die Daten, 3D-Scan, Muskelstatusmessungen und so verwendet und dann einem Algorithmus einfach gewisse Boundary Conditions gibt. Das heißt, man sagt ihm, es muss mindestens so und so viel aushalten, damit es nicht bricht. Es muss so und so flexibel sein, damit eine Kraftrückgewinnung während dem Gen erzeugt wird, etc. Man gibt dem gewisse Parameter, nach denen er dann in ganz vielen Iterationen sozusagen schaut und umdesignt automatisch, bis er eben zu diesen Bestwerten kommt. Es werden dann mehrere tausend Designs angefertigt und das Beste wird dann einfach ausgewählt. Und diesen Prozess kann man eben mit Machine Learning dann bedienen und beschleunigen. Mein Co-Founder Chen Hua Huang und unser CTO hat mit mir Architektur im Studio Greg Lin auf der Angewandten studiert. Der Professor Greg Lin hat leider vor kurzem aufgehört mit seiner Professur, aber das war sozusagen das Technologie-Innovations-Hub in der Architektur. Das war eine ganz kleine Meisterklasse von internationalen Studenten, wo du wirklich 3 Jahre lang experimentiert hast mit Machine Learning, mit Drohnen, mit Robotik und alle möglichen Manufacturing-Methoden, um eine architektonische Innovation zu erzeugen und aber auch einen sozialen Mehrwert. Meines Erachtens muss in der Architektur oder so wie fast überall halt um einen sozialen und auch einen sozial-kulturellen Mehrwert gehen.
Was könnte das zum Beispiel sein?
Naja, es geht darum, wie interagieren Menschen miteinander, wie aktiviere ich einen Raum, der vorher entweder ungenutzt ist oder zu einer Fehlnutzung führt, wie kann ich einen Mehrwert für eine Gesellschaft leisten, um solche Dinge ist es gegangen. Also nicht nur um, okay, wie mache ich eine coole Form mit einer neuen Technologie, sondern wie kann ich damit auch die Kultur fördern, Leute zum Nachdenken anregen, Leute zum Interagieren anregen. Genau, und der Chen Hua Wang hat dabei seiner Diplomarbeit einen Machine Learning Algorithmus geschrieben, der individuelle Formen einscannt, labelt, in eine Bibliothek gibt und dann bestimmte Algorithmus, wie diese Elemente zusammengesetzt werden, um statisch optimiert zu sein gegenüber Windlasten, Schneelasten, Gravitation, also alle möglichen Lasten. Und der hat dann auch den Bauingenieurpreis in Österreich gewonnen, auch mehrere internationale Preise dafür und hat dann im MAC-Museum eine eigene Ausstellung gehabt. Und wie ich das gesehen habe, doppelt gekrümmte Flächen, alles individuell eingescannt und nach gewissen statischen Anforderungen optimiert, habe ich nur Orthesen gesehen. Mhm. Ja, so ist das Ganze entstanden. Ich habe ihn dann gefragt, ob er mit mir das Unternehmen gründen möchte. Er war eigentlich sofort dabei. Das einzige Problem, was wir halt gehabt haben, ist, wie produzieren wir das Ganze? Und wie können wir das so produzieren, dass es kosteneffektiv ist? Weil das Kostenthema ist auch ein großes Thema in der Orthopädietechnik, weil eben die Kassen zahlen weniger, die Preise steigen hoch und die Nachfrage ist enorm. Also der Markt wächst ja in den nächsten 25 Jahren bis zu 100%.
Warum ist das so?
Demografischer Wandel, mehr Awareness für neuroorthopädische Erkrankungen, aber auch mehr Erkrankungen. Und ja, also die ältere Bevölkerung und natürlich die ganzen Krisenherde. Genau, und wie produzieren wir das Ganze? Mhm. Automatisiert und kosteneffektiv. Bei der Gesellschaft für Orthopädie Österreich war ich dann Mitglied damals, eigentlich in einer privaten Geschichte, und bin dann jedes Mal immer zu diesem Stammtisch gegangen. Ja, und der Herr Manuel Lachmeier war der ehemalige CTO von dem Startup RevoFoods, ist der Vorsitzende von der OEG 3D, von der Gesellschaft für Orthopädie Österreich. Im Endeffekt habe ich dann so einmal in der Woche von meinem Startup erzählt und erklärt, wie wir das machen. Habe auch schon eine Idee gehabt, wie diese Produktionsmaschine ausschauen soll. Das Problem ist nicht so sehr der 3D-Druck, sondern die Software-Seite von dem Ganzen, beziehungsweise die Mathematik dahinter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da am Anfang ein bisschen belächelt worden. Ja, da kommt einfach jetzt irgendeiner her, sagt, er findet da jetzt irgendwas was und schafft es mit nur, also damals habe ich den August, das war damals mein erster Angestellter, technischer Physiker und eben der Chen. Also wir waren da zu dritt. Bin ein bisschen belächelt worden und du brauchst mindestens 15 Leute, dass du das irgendwie löst und so. Und sind wir dann auf was gekommen, das den ganzen Produktionsprozess vereinfacht und haben relativ schnell softwareseitig den POC geschafft.
Was ist POC?
Proof of Concept. Und wie ich das dann bei der OEG 3D hergezeigt habe, da waren es baff. Ja. Also da habe ich dann wirklich Aufmerksamkeit erzeugt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann mit Herrn Lachmeier erste Förderanträge geschrieben habe für kleinere Förderungungen. Wir waren immer wieder in Kontakt. Und dann haben wir gesagt, okay, für diesen Algorithmus oder für diese Mathematik bauen wir euch jetzt einmal den ersten Prototyp für die Produktionsmaschine. Das haben sie dann auch gemacht und es hat eigentlich auf Anhieb funktioniert. Also nicht auf Anhieb, aber relativ schnell. So hat das Ganze angefangen. Also der Herr Lachmeier ist dann zu uns gewechselt. Der ist jetzt Vollzeit bei uns Chief Process Officer, weil er eben so begeistert war von der Idee und vor allem von dem Team, das dahinter ist, und diesen sehr, sehr guten Talenten, die wir da wirklich haben im Bereich Mathematik, Physik und eben Computational Design, Machine Learning. Und jetzt haben wir ein richtig cooles Gründerteam, also vor allem das Management-Team, R&D-Team. Jetzt haben wir auch im Bereich Finance Leute gefunden. Wir sind mittlerweile 10 Leute. Also ich bin da sehr happy, wie sich das entwickelt hat. Mhm.
Wo steht denn Turnmotion heute? Ist das Produkt sozusagen schon am Markt? Ist die ersten Kunden?
Ich beschreibe eigentlich so eine Startup-Journey immer. Also ich habe immer zwei Herangehensweisen, wie ich es beschreibe. Also erstens, es ist ein bisschen wie ein Eisberg. Man kämpft ganz lange alleine irgendwie in den eigenen vier Wänden oder in einem Coworking-Space und muss mal alle Kontakte aufbauen. Das Funding ist noch ganz weit weg. Und erst wenn man diesen Trust im Management-Team hat, kann man mal den ersten Schritt machen und einen Trust bei den Geldgebern erzeugen. Das heißt, ich mache das eigentlich 2 Jahre schon Vollzeit, aber erst ab Herbst sind wir so richtig durchgestartet. Und da ist alles wirklich, alles, was ich in den 2 Jahren aufgebaut habe, was irgendwie nicht sichtbar war, ist sozusagen jetzt wieder Eisberg aus dem Meer rausgewachsen und hat jetzt Früchte getragen. Weil wir haben zum Beispiel bei dem Hightech-Inkubator Innitz das höchste Startkapital in der Innitz-Geschichte ausgelöst von 100.000 Euro. Darauf folgend haben wir dann die FFG-Basisprogrammförderung von 1,2 Millionen bekommen. Dann bin ich nach Berlin gefahren und habe bei Stage 2 gepitcht. Das ist, die größte Startup-Challenge in Europa. Haben wir den zweithöchsten Investment-Award gewonnen von 57.000 Euro. Und darauf folgend haben wir dann auch noch AWS Pre-Seed Deep Tech bekommen. Ja. Und das ist alles eigentlich in sehr kurzer Zeit passiert. Wir sind dann sofort in ein Büro im 9. Bezirk gezogen. Sehr schönes Büro mit Werkstatt, Meetingraum etc. Und starten eigentlich seit Jänner so richtig durch. Ja.
Was braucht es denn prinzipiell aus Ihrer Sicht, um ein Startup gründen zu können? Also Sie haben jetzt gesagt, zuerst einmal braucht es die Leute, dann braucht es das Geld.
Wie soll ich sagen, das Management-Team ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich finde, es ist wahnsinnig gut, wenn man Entscheidungen gemeinsam trifft. Ich finde, das funktioniert wahnsinnig gut bei uns, also zwischen Herrn Lachmeier, Herrn Huang und mir. Eben weil wir eigentlich sehr unterschiedliche Perspektiven haben, aber immer auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und das ist sehr wichtig. Und wenn man so eine Dreierkonstellation hat, kommt man eigentlich sehr schnell voran und trifft meistens die richtigen Entscheidungen.
Mhm. Das heißt, braucht es auch die Persönlichkeiten, die zusammenpassen.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja. Aber eigentlich nicht nur das, sondern als allererstes braucht man einmal den Need für das Produkt, das man entwickeln möchte. Das ist ganz, ganz wichtig und man muss an diesem Need festhalten. Ja? Und ich glaube, dadurch, dass es bei mir so eine persönliche Geschichte ist, ist es eigentlich schon also so eine Art Erfolgsgarantie. Ja? Ich würde jetzt nichts tragen, was nicht global das beste Produkt wäre, weil sonst würde ich mir einfach irgendein anderes kaufen, ja? Oder besorgen. Und ich weiß aber, dass es einfach viel besser geht, als es bisher gegangen ist. Das heißt, ich werde nicht aufgeben, bis ich nicht so versorgt bin, dass ich meinen Alltag einfach besser handeln kann. Und somit natürlich auch wahnsinnig vielen Leuten meine Erfahrung und mein Know-how auch weiterhelfen kann. Und ich glaube, das ist so diese Grundbasis, die ein Startup braucht. Es würde jetzt nicht funktionieren, glaube ich, wenn man einfach nur, wie soll ich sagen, nur technisch begabt ist. Aber es funktioniert natürlich auch nicht nur, wenn man nur eine Idee hat. Es muss so eine intrinsische Motivation vorhanden sein. Aber in dieser Motivation darf man nicht nur dogmatisch an die Idee festhalten, sondern man muss immer flexibel bleiben. Und eigentlich über das ganze Startup live durch flexibel bleiben. Das heißt, Grundsteine und so bleiben immer gleich. Aber zum Beispiel kann sich der Markt jederzeit ändern. Die Ansprechpersonen können sich jederzeit ändern, die Investoren können sich jederzeit ändern. Und man bekommt eigentlich ständig Input, also um das geht es eigentlich als Gründer. Man bekommt Input von wahnsinnig vielen Leuten und muss sich seine eigene Story draus schmieden, sodass man sich erstens noch treu bleibt, aber zweitens so flexibel ist, dass man auch jederzeit Ideen aufgibt.
Ist auch ein bisschen der Zeitgeist, oder?
Ich weiß nicht, ob es der Zeitgeist ist, aber das ist eigentlich das, was ich während meinem Architekturstudium tagtäglich gemacht habe. Also man wird niemals hören, das ist eine coole Idee, sondern man bekommt immer nur Kritik. Und aber das braucht man, sonst wächst man nicht. Ja? Also wenn man gewinnt, also wie geht das Sprichwort? Siegen macht dumm oder Siegen macht faul. Mhm. Wobei wir jetzt ein paar Mal gesiegt haben. Also das macht
vielleicht aber gibt ein bisschen Sicherheit, das schadet auch.
Genau,
nicht,
also nein, man fliegt einfach ständig auf die Schnauzen, aber ich glaube, es ist gut so, weil dadurch wird man achtsamer und bildet sich weiter. Ja. Es ist ja nicht so, dass bei uns, nur weil jetzt ein paar Sachen aufgegangen sind, das von Anfang an so war. Es gibt genauso viele Rückschläge auch, mit dem muss man lernen, einfach umzugehen.
Ihre Erfindung ist ja auch patentgeschützt. Wie war denn das mit dem Patent? Wann sind Sie überhaupt zum ersten Mal mit diesem Thema in Berührung gekommen und wann habt ihr entschieden, dass ihr das als Patent schützen möchtet?
Das war eigentlich von Anfang an klar, schon vor Jahren. Also vielleicht ganz kurz zu dem Thema Flexibilität bei Startups. Das ist ganz wichtig und natürlich auch der Zeitfaktor. Diese zwei Sachen spielen eine extrem wichtige Rolle in der ganz frühen Anfangsphase. Und darum finde ich eben so Sachen, die es jetzt in Österreich gibt, wie zum Beispiel die Flexco, aber auch die Patent-Prio-Anmeldung wahnsinnig wichtig.
Warum haben Sie sich für die Flexco entschieden? Das ist ja eine ganz neue Unternehmensform, die gibt es erst seit 1. Jänner 2024.
Genau.
Was ist da der Vorteil oder warum habt ihr sich dafür entschieden?
Ja, der Vorteil ist einfach der, also es ist eigentlich wie eine GmbH, nur der Vorteil ist, wie der Name schon sagt, es ist flexibler. Also erstens einmal, du kannst leichter gründen, weil du brauchst weniger Startkapital. Der Gründungsprozess ist dann zwar ein ähnlicher, aber zum Beispiel die Umverteilung von Firmenanteilen ist viel, viel einfacher.
Das Zweite, was Sie erwähnt haben, ist die Prio-Anmeldung, die es beim österreichischen Patentamt gibt. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein paar Infos dazu. Einen Link finden Sie außerdem in den Shownotes. Die Prio-Anmeldung ist eine provisorische Patentanmeldung, die Ihnen sofort ein Anmeldedatum, den sogenannten Prioritätstag, sichert. Sie müssen da aber noch nicht alle formalen Anforderungen erfüllen. Sie können dann innerhalb von 12 Monaten Ihre Anmeldung upgraden zu einer regulären Patentanmeldung oder auch auf Basis von dieser Priorität weltweit weitere Patentanmeldungen anmelden. Wichtig ist allerdings, dass alle technischen Merkmale der Erfindung von Anfang an beschrieben sind. Man kann später dann keine weiteren technischen Merkmale hinzufügen.
Genau, das sind die Ansprüche. Also wir haben es gemacht, die Prio, wir haben sogar jetzt vor kurzem noch eine eingereicht für ein weiteres Patent. Was ich vorher vergessen habe zu erwähnen, wir haben auch den FFG-Patentcheck bekommen. Finde ich auch ganz, ganz wichtige Sache in Österreich. Und diese Kombination von Patentcheck und Prio ist sehr, sehr sinnvoll.
Also der Patentcheck, sage ich auch noch ganz kurz. Es ist ein Service vom Patentamt gemeinsam mit der FFG, mit der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft. Sie bekommen eine Beratung durch Expertinnen des Österreichischen Patentamts vor und während der Patentanmeldung und 80% der Kosten für die Recherche, für die Anmeldung und auch für Patentanwaltskosten werden von der Forschungsförderungsgesellschaft übernommen. Maximal werden 10.000 Euro gefördert und das Service ist für Tech-Startups, KMUs und Einzelunternehmen in Österreich.
Genau, und der Vorteil von der Prio-Anmeldung ist, man hatte den Prioritätstag bereits bei der Anmeldung. Wenn die Ansprüche durchgehen bei der Prüfung, dann gilt eben das Datum der Prio für die Schutzfähigkeit. Und das haben wir gemacht, vor allem, weil wir dann ganz viel auf Messen und so gefahren sind, mit potenziellen Kunden und Investoren gesprochen haben, war das ganz, ganz wichtig für uns. Das einzige Problem, was ich halt ein bisschen sehe, ist, wenn man die Prio selber schreibt, das dann oft sein kann, ja, man ist ja kein Patentanwalt. Es ist wirklich nicht leicht, ein Patent zu schreiben und ich würde das ehrlich gesagt auch nicht selber schreiben. Und wenn man dann bei den Ansprüchen das vielleicht ungeschickt formuliert, kann sein, dass der Anspruch dann nicht gilt und man hat dann sozusagen schon sehr viel ausgeplaudert, obwohl man eigentlich diesen Anspruch von der Prio dann gar nicht mehr hat, wenn man den umschreiben muss, aber vielleicht so umschreiben muss, dass es zu einem neuen Anspruch wird und dann gilt wieder der Prio-Tag nicht. Darum, da sehe ich eben, da müsste man sich vielleicht noch was überlegen. Also wir haben das gemacht, wir haben einen Patentanwalt eben bereits für die Prio engagiert, was ich rückblickend empfehlen kann, weil wir haben dann das Patent eingereicht, da haben sich nur noch Kleinigkeiten geändert, da haben wir fast nichts mehr ändern müssen. Das war eigentlich schon das Patent, was wir bei der Prio eingereicht haben. Und das ist aber, glaube ich, wichtig, weil dadurch haben wir die Sicherheit, dass auch das Patent dann ab dem Zeitpunkt gilt. Das würde ich halt einfach so als Empfehlung rausgeben und vielleicht gibt es ja auch für die schreibende Prio irgendwann einmal eine coole Förderung.
Genau. Okay, das heißt, Sie haben jetzt schon erwähnt, das Patent hat Ihnen geholfen beim Finden von Investoren.
Auf jeden Fall, ja. Das Patent und der Proof of Concept auch.
Können Sie zum Proof of Concept noch was sagen?
Wie gesagt, wir haben einen Prototyp, eine Produktionsmaschine gebaut und das hat funktioniert.
Mhm. Und das zeigt man den Investoren? Oder?
Das haben wir der FFG gezeigt. Da ist ein Diplom-Ingenieur, ein Verfahrenstechniker zu uns gekommen und hat sich das angeschaut.
Mhm. Was motiviert Sie, weiterhin groß zu denken mit Turnmotion?
Also als allererstes, man muss groß denken, wenn man ein Startup macht, sonst kommt man nicht weit. Das ist das Erste, was ich gelernt habe. Also wenn du irgendwie sagst, okay, wir versorgen in Österreich 10 Leute und dann ist gut, investiert keiner. Und es macht auch wenig Sinn, wegen dem so viel Aufwand zu betreiben. Und man muss aber dranbleiben, immer groß zu denken. Also was mich halt motiviert, einfach aus dem Grund, weil ich einfach sehen möchte, dass ganz viele Leute versorgt werden. Ja. Und vor allem auch in weniger privilegierten Ländern.
Mhm.
Drum müssen die Kosten noch runter, drum muss die Produktion noch schneller werden und der Anpassungsprozess muss noch einfacher werden, damit auch in Ländern, wo es kein geschultes Personal gibt, trotzdem die Leute optimal versorgt werden können. Und das motiviert mich enorm, weil so eine Orthese kostet Schweinegeld und wird teilweise bezahlt, teilweise nicht. Das ist ein ewig langer Prozess, aber im Endeffekt in anderen Ländern wird gar nicht versorgt in diesem Bereich. Also wir haben einen Stand gehabt bei den United Nations, bei der Zero Project Conference. Da geht es eben um Inklusion und auch ganz viel um Funding für Startups, die sich damit beschäftigen. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der hat überhaupt mir erzählt, dass in manchen Ländern diese Orthesen secondhand getragen werden. Das muss man sich mal vorstellen, Wahnsinn. Dass das eine angepasste Orthese für eine andere Person secondhand getragen wird, obwohl die Fußform eigentlich ganz andere ist. Und ich meine, sowas kann ich halt einfach nicht mit ansehen. Und das Problem ist, es wird tendenziell immer schlechter. Es gibt Gott sei Dank viele NGOs und Gruppen, die sich jetzt damit beschäftigen, wie man eben in diesen Staaten dann auch Versorgungen leistbarer zu machen. Und ich finde prinzipiell Secondhand eigentlich eine gute Geschichte, vor allem bei Rollstühlen und so, also wirklich bei Sachen, die man weitergeben kann. Bei Orthesen geht es halt nicht.
Mhm. Was war der schönste Erfolg und was war die größte Herausforderung auf der Reise bis zum Umsetzen Ihrer Erfindung?
Die größte Herausforderung ist natürlich immer der Anfang. Man sitzt wirklich alleine im Homeoffice und grübelt. Und da muss man raus. Da muss man so schnell raus, wie es nur geht. Ich bin dann in Coworking Spaces mit Leuten, die eigentlich überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun haben und so, aber man ist zumindest schon mal draußen. Man hält da immer an der Idee fest, ja, man kann nicht anders. Also das ist das Wichtigste, dass man einfach immer weitermacht. Und auch wenn noch nichts da ist, ja. Man darf aber nicht komplett, das war glaube ich den Fehler, den ich gemacht habe, ich habe immer auch gedanklich immer gleich zu den Sternen gegriffen. Und man immer bei jedem Rückschlag gedacht, okay, der Stern ist weg. Und da muss man aufpassen, dass man das nicht macht. Man muss auch beim Rückschlag sich denken, okay, warum hat es nicht funktioniert? Und im Endeffekt, was ich gemacht habe, ist bei jedem Rückschlag einfach das Doppelte aufs Spiel gesetzt. Wir haben am Anfang kleinere Förderungen nicht bekommen, haben einfach größere beantragt, bis wir dann die größte, die wir beantragt haben, bekommen haben. Ja, das war jetzt meine Herangehensweise, die ist Gott sei Dank aufgegangen. Der größte Erfolg, muss ich sagen, ich habe immer davon geträumt, jetzt nicht, keine Ahnung, einen riesen Konzern auf einmal zu haben dann, also nicht nach den Sternen greifen, sondern ich habe mir gedacht, das Coolste wäre eigentlich, wenn endlich die drei Manager in einem Büro sitzen, jeden Tag daran arbeiten, cooles Büro zu haben und kleine bis mittelgroße Gruppe, die alle an derselben Idee und an derselben Vision festhalten. Und das ist, glaube ich, der größte Erfolg. Mhm. Das haben wir jetzt geschafft. Das Einzige ist, die ist natürlich, greift man jetzt weiterhin nach den Sternen und jetzt möchte man das Ganze dann quasi noch mehr weiterbilden und sehen, wie kann man das Ganze jetzt noch aufs nächste Level setzen. Ja, also man ist eigentlich rastlos. Ich habe mir damals gedacht, ich hätte jetzt alles erreicht und jetzt geht's los, jetzt kann ich sozusagen mit mehr Routine weitermachen, aber ich glaube, diesen Punkt erreicht man als Startup nie. Jetzt geht's
richtig los.
Jetzt geht's eigentlich erst richtig los, ja.
Lieber Herr Popp, ich würde jetzt zum Abschluss kommen. Wir schließen unseren Podcast immer mit einem Word-Rap. Den würde ich gerne noch mit Ihnen machen. Aber Sie müssen nicht rappen. An diesem Ort bin ich am liebsten.
Ja, im neuen Büro eigentlich, ja.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Mein Filmtipp?
3 Billboards in Ebbing, Missouri.
Ich hätte gerne ein Selfie mit.
Leider schon verstorben, aber Jeff Beck war einer meiner größten Gitarrenidole.
Am besten konzentriere ich mich?
Eigentlich zu Hause im Homeoffice.
Dafür habe ich zu wenig Zeit.
Eigentlich mein Hobby als Gitarrist.
Meine Stärke ist?
Durchhaltevermögen.
Das Patentamt ist?
Eine Chance, aber auch eine Herausforderung.
Mein Buchtipp?
Rebel Health von Susanna Fox.
Darauf kann ich nicht verzichten.
Kaffee.
Lieber Herr Popp, herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei uns zu Gast waren. Danke für Ihre spannenden Einblicke und alles, alles Gute für Sie und für Turnmotion.
Danke, dass ich hier sein durfte. Danke.
Sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen einen herzlichen Dank fürs wieder dabei sein, fürs wieder zuhören. Passen Sie auf sich und Ihr geistiges Eigentum auf. Bis bald. Im Herbst geht's wieder los. Die IP Academy des österreichischen Patentamts startet wieder mit praxisnahen Seminaren und Workshops rund um das Thema geistiges Eigentum. Kostenlos und für alle Wissensstufen. Egal, ob Sie an einer Erfindung tüfteln, eine neue Marke entwickeln oder ein innovatives Design schützen möchten. Bei uns sind Sie richtig. Unsere Expertinnen erklären verständlich, worauf es bei Patent-, Marken- und Designschutz ankommt, ganz ohne Fachchinesisch. Lernen Sie von denen, die Schutzrechte vergeben und machen Sie Ihre Ideen zukunftssicher. Jetzt informieren und ab Herbst dabei sein. www.patentamt.at